Kontext Files. Der Podcast von DT Kontext.
So alltäglich sexualisierte Gewalt ist, so konsequenzlos bleibt sie oft für die Täter. Nur in den seltensten Fällen werden sexuelle Übergriffe tatsächlich verurteilt. Welche Probleme es in der Justiz mit der Aufarbeitung gibt, weshalb sich viele Betroffene gegen Strafanzeigen entscheiden und was dringend, nicht nur gesetzlich, geändert werden müsste, ist das Thema des Vortrags von Christina Klemm. Klemm beschäftigt sich als Rechtsanwältin schwerpunktmäßig mit Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs und Vergewaltigung, häuslicher Gewalt, Stalking sowie rassistischer und rechtsextrem motivierter Straftaten. Im NSU-Verfahren war sie Teil der Nebenklage.
Ich bin seit fast 30 Jahren Rechtsanwältin. Ich bin Fachanwältin für Familienrecht und Fachanwältin für Strafrecht. Ich bin Strafverteidigerin und vertrete Verletzte, wie mein Vorredner schon gesagt hat, von schweren Straftaten. Oft von sexualisierter Gewalt, rassistisch motivierter Gewalt, häuslicher Gewalt, LGBTIQ-feindlicher Gewalt, antisemitischer Gewalt. Einige meiner Mandantinnen sind von all diesen Phänomenen betroffen. Manche nicht nur einmal in ihrem Leben. Immer wieder vertrete ich Angehörige von Tötungsopfern. Und ich bin Autorin, auch wenn es sich nicht ganz so anfühlt. Die deutsche Rechtslage im Sexualstrafrecht hat sich erst vor relativ kurzer Zeit geändert, 2016. Vorher waren sexualisierte Angriffe, ich spreche von sexualisiert und nicht von sexuellen Angriffen, weil es weniger um Sex als um Erniedrigung mit sexuellen Mitteln geht. Vorher waren also diese Angriffe nur dann strafbar, wenn sie mit Gewalt, mit Drohung, mit gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben oder in für das Opfer einer schutzlosen Lage ausgeübt wurden. Ansonsten wurden sie vielleicht wegen Nötigung, aber nicht wegen eines Sexualdelikts verurteilt. Nicht insofern strafbar war es etwa, wenn damit gedroht wurde, dass der Hund aus dem Fenster geschmissen wird, wenn die sexuelle Handlung nicht getan wird. Wenn die Anstellung gekündigt wird, wenn die Schreie in der Nachbarwohnung hätten gehört werden können, wenn Kinder im Nebenzimmer waren und hätten helfen können oder wenn der Angriff überraschend kam, also etwa der fremde Mann in der U-Bahn, der plötzlich die Hand unter den Rock an das Geschlechtsteil einer Frau schob, das war einfach nicht strafbar. Es gab damals, 2015, 2016, eine große Kampagne, nicht zuletzt aufgrund der Ratifizierung der sogenannten Istanbul-Konvention, einer europäischen Konvention gegen Gewalt gegen Frauen und Kinder. Diese Kampagne wurde damals unter dem Slogan Nein heißt Nein geführt. Es gab erhebliche, mächtige Kräfte, die einer Änderung des Sexualstrafrechts entgegenwirkten. Und letztlich ist es der sogenannten Kölner Silvesternacht zu verdanken, dass es zu einer Änderung kam. Also erst dann, als man sexuelle Angriffe rassistisch konnotieren konnte. Dennoch ist das Gesetz richtig. Eine sexuelle Nötigung ist dann vollendet, wenn sie gegen den erkennbaren Willen der betroffenen Person durchgeführt worden ist. In der Öffentlichkeit heißt es jetzt immer noch, Nein heißt Nein. Es gibt Forderungen, diese Gesetzeslage zu verändern in eine Ja heißt Nein, Ja-Regelung. Aber wann ist denn ein Nein ein Nein? Ist ein Nein nicht vielmehr eigentlich ein Vielleicht? Mach mal ruhig weiter. Ich weiß noch nicht. Ist ein Nein eigentlich auch ein Wegschieben der Hand, ein Kopfschütteln, ein Weinen? Ist ein Ja vielleicht ein Nein, wenn eine junge Frau unter falschen Ankündigungen in einen Keller gelockt worden ist und dort plötzlich von 5 Männern oder wenn plötzlich 5 Männer Sex mit ihr verlangen? Wie beurteilen wir das Nein einer betrunkenen Person? Wie das Ja einer mit K.O.-Tropfen Unfähigen? Wie beurteilen wir das Nein einer Sexarbeiterin, die für Geld einen geblasen hätte, aber den Analverkehr verweigert? Und vor allem, wann ist dies als entgegenstehender Wille für den, ich sage mal, für den Mann erkennbar? Nehmen wir die Ehefrau, die seit vielen Jahren Übergriffe durch ihren Ehemann aushält. Oft hat sie schon Nein gesagt, sich weggedreht, die Hand weggeschoben. Oft hat er einfach weitergemacht. Jahrelang hat sie seinen Sex über sich ergehen lassen und ihre Bedürfnisse hintangestellt. Irgendwann hat sie ihm dann gesagt, dass sie das wirklich nicht schön findet und dass sie das nicht möchte. Er hat es verstanden. Sie hat ihm erklärt, dass er sie wahrnehmen muss. Und dann macht er aber doch weiter. Immer wieder. Und irgendwann zeigt sie ihn an. Wird er verurteilt werden? Keine Chance. Nehmen wir die Frau, die sich in einer Bar mit einem ihr unbekannten Mann trifft, die mit ihm nach Hause geht, die ihn küsst, die mit ihm rummacht, aber irgendwann Nein sagt. Die weint, die aber irgendwann gar nichts mehr sagt. Die nicht aufsteht, die erstarrt, die erst dann aufsteht, als er endlich fertig ist und geht. Sie schreibt ihm am nächsten Tag, dass es nicht okay war, was er getan hat, dass sie mit ihm sprechen will. Er ist betroffen, entschuldigt sich, schreibt, dass es ihm leid tut, wenn es ihr nicht gut geht. Er aber einfach gar nichts mitbekommen hat. Wird er verurteilt werden? Mit Sicherheit nicht. Nehmen wir die Frau, die wegen eines Tennisarms zum Physiotherapeuten geht, der besondere Behandlungsmethoden anbietet, ganzheitlich irgendwie. Sie soll sich entkleiden, weil er bestimmte Punkte, Chakren lösen will. Sie hofft, dass es hilft. Sie soll sich fallen lassen, sagt er. Sie sei so verkopft, so angespannt, das täte ihr nicht gut. Erste Irritation wischt sie weg, versteht erst, was er tut, als er mit seinem Finger in die Vagina eingedrungen ist. Sie wagt es nicht aufzustehen, nicht zu schreien, nichts zu sagen. Sie schämt sich. Er ist fertig. Sie bedankt sich höflich. Sie vereinbart einen neuen Termin und bricht erst vor der Tür zusammen. Wird er verurteilt werden? Wahrscheinlich nicht. Neueste Dunkelfelduntersuchungen gehen davon aus, dass 90% der Frauen keine Anzeige erstatten und 10% es tun. Von diesen 10% werden im Bundesdurchschnitt 7,5% der Täter verurteilt. In Berlin soll die Verurteilungsquote sogar unter 4% liegen. Ich rechne das mal für Sie. In Berlin wird von 100 Taten ungefähr eine halbe verurteilt. Von 200 eine. Nun sind das Dunkelfeldzahlen, was die Häufigkeit angeht. Also Untersuchungen durch Befragungen von Frauen, die angegeben haben, dass sie Opfer einer Sexualstraftat geworden sind. Kann man sich das vorstellen eigentlich? Kann man sich vorstellen, dass nur so wenig Frauen anzeigen? Fragen Sie sich das mal. Fragen Sie einmal in Ihrem Bekanntenkreis herum. Ich kenne keine einzige Frau, die noch nie sexualisiert belästigt worden wäre, die noch nie eine fremde Hand am Po oder der Brust hatte oder die einen verrutschten Kuss erlebt hat, die festgehalten wurde, um sie zu umarmen. Und ich kenne unendlich viele massive sexuelle Angriffe. Viele der Frauen, die zu mir kommen, haben niemals angezeigt. Kommen eher, weil sie sich scheiden lassen wollen. Vielleicht, weil sie Schmerzensgeld möchten. Meist oder oft, weil sie mitbekommen, dass der Täter eine neue Freundin hat. Oder ein kleines Kind. Weil sie andere schützen wollen. Ich kann es mir gut vorstellen, dass die Dunkelfeldzahlen zutreffen. Ich spreche hier übrigens immer von Männern und Frauen, denn sexualisierte Gewalt geht in der Regel von Männern aus. 98% der Opfer sind Frauen. Bei sexualisierter Gewalt gegen Kindern ist es ein wenig anders. Dort gibt es auch gibt es viel mehr Jungs, die auch betroffen sind, und auch einige weibliche Täterinnen. Die 3,5% oder 4%, von denen wir in Berlin ausgehen, Verurteilungsquote, das ist Hellfeld. Das sind belegte Zahlen. Woran also liegt es, dass so wenige dieser Taten eine Verurteilung finden? Man könnte ja auch zu der Ansicht gelangen, dass die Justiz besonders gut funktioniert in diesem Bereich, dass sie besonders gut schützt vor falschen Verurteilungen, dass man die Messlatte eben hochhängt, so hoch wie sie sein muss, um Unschuldige nicht ins Gefängnis zu bringen, nicht ihr Leben durch eine Verurteilung zu zerstören, nicht die Karriere beenden und dem Rechtsstaat Genüge zu tun. Man könnte behaupten, es gäbe so viele Falschanzeigen oder, wie es ein Kollege neulich im Gerichtssaal sagte, als ich sagte, meine Mandantin hätte aus Scham nicht sofort angezeigt, sagte er, ist doch voll 90er Jahre, sowas passiert doch heute nicht mehr. Mittlerweile gehört es doch in den Lebenslauf einer jeden Frau, auch einmal vergewaltigt worden zu sein. Um eines klarzustellen, es gibt keine Evidenz, dass Sexualstraftaten häufiger falsch angezeigt werden als jedes andere Delikt. Und es gibt kaum ein Delikt mit weniger Verurteilungen als im Sexualstrafrecht, außer Polizeigewalt. Woran also liegt das? Ich bin Juristin. Ich habe, wenn auch durchaus nicht ungetrübt, doch einen gewissen Glauben an den Rechtsstaat. Ich halte ganz sicherlich nichts von Selbstjustiz. Ich glaube an die Unschuldsvermutung und den Zweifelsatz. Das heißt, wenn es berechtigte und vernünftige Zweifel gibt, dann kann und darf eine Person nicht strafrechtlich verurteilt werden. Das sollte klar sein. Aber was sind berechtigte Zweifel? Worauf gründen sie? Oder andersherum, wie kann man eigentlich eine Vergewaltigung verurteilen, wenn jemand schlau verteidigt ist? Wenn es keine eindeutigen Beweise gibt, wie Videos, anwesende Zeugen und Zeuginnen, die auch noch aussagen, Verletzungen, die nicht nur etwas härteren einvernehmlichen Sex dokumentieren, sondern ein Verbrechen. Wussten Sie, dass 90% der Vergewaltigungen absolut spurenlos bleiben? Dass nur dann körperliche Spuren durch die Rechtsmedizin erkennbar sind, wenn die Betroffenen sich gewehrt haben? Dass es dann häufig schwere Verletzungen sind und, ich sage das nur so am Rande, es gibt wirklich gute Gründe für Frauen, sich nicht zu wehren bei einem sexualisierten Übergriff. Wie beweist man also eine Tat bei einer Aussage-gegen-Aussage-Konstellation? Durch die Aussage der Betroffenen. Diese muss sogenannte Realitätskennzeichen enthalten. Sie muss konstant sein, sie muss in sich schlüssig sein, wieder hervorrufbar, durcheinander berichtet werden können. Sie muss kritischen Fragen standhalten. Man untersucht die Frage der Aussageentstehung, findet heraus, was sie wem zunächst wie berichtet hat, wie sie sich verhalten hat. Man macht eine Motivanalyse. Und wenn man all das geprüft hat, dann dürfen keine Zweifel bestehen. Das ist auch richtig so. Aber meines Erachtens müssen Zweifel ordentlich analysiert werden, überprüft werden, kontextualisiert werden. Ich teile Ihnen mal ein paar Zweifel mit, die im Gerichtssaal oder in den Ermittlungsverfahren gesät werden und deren Früchte oft zu Einstellungen oder Freisprüchen führen. Die Frau hat nur angezeigt, weil sie sich familienrechtlich einen Vorteil verschaffen will, keinen Unterhalt zahlen will, keinen Umgang gewähren will. Hält das rechtlicher oder tatsächlicher Überprüfung statt? Welche Frau möchte denn wirklich ihre Kinder ganz alleine besitzen und sie 24 Stunden, 7 Tage die Woche betreuen? Ich bin immer froh, wenn meine Kinder auch von anderen betreut wurden. Sie zeigt nur an, weil sie sich einen Vorteil aus der Aussage verschaffen will. Welchen Vorteil eigentlich? Kennen Sie welche? Ich kenne keine Frau, die einen Karrieresprung gemacht hätte, weil sie eine Vergewaltigung angezeigt hat. Sie hat nicht sofort angezeigt, ein echtes Vergewaltigungsopfer, aber macht das. Was für ein Unsinn. In der Regel zeigen Vergewaltigungsopfer nicht sofort an. In der Regel brauchen sie Zeit und Ruhe, um sich genau zu überlegen, ob sie anzeigen wollen. Auch um zu verstehen, was geschehen ist. Sie hat erst versucht, eine gütliche Einigung mit dem Täter zu erzielen. Ein echtes Vergewaltigungsopfer wolle sich aufgrund der Schwere der Tat niemals mit einem Täter einigen. Also, dann kann das sicherlich nicht so schlimm gewesen sein. Das Gegenteil ist der Fall. Die meisten versuchen, eine Einigung herzustellen. Die meisten versuchen, irgendwie von dem Täter eine echte Entschuldigung, ein echtes Eingeständnis zu erlangen. Sie wollen versuchen, ihr eigenes Fehlverhalten zu rechtfertigen. Das höre ich ganz häufig. Sie wären fremdgegangen und wollten das ihrem Mann oder Partner gegenüber rechtfertigen. Auch ein grober Unsinn. Wenn ich das verheimlichen wollte meinem Partner gegenüber, würde ich sicherlich alles andere tun, als die Ermittlungsbehörden einschalten. Schlechter Sex. Auch das wird häufig angenommen als Begründung für eine Falschanzeige. Darauf sage ich immer gerne, dann hätten wir wirklich viel mehr Verfahren, als wir sie haben. Oder sie berichtet, dass sie sich später noch mit unbekannten Männern treffe nach der Tat, obwohl sie eine Vergewaltigung erlebt hat und jetzt guten Sex immer noch habe. Auch das kann ein echtes Vergewaltigungsopfer ja nicht. Das weitere Problem ist, wenn sie sich häufig Jahre später, denn die Ermittlungen dauern ja so lange, nicht mehr ganz genau daran erinnert, auf welcher Seite der Arm war, der Fuß, die Farbe der Unterhose. Bei einem echten Vergewaltigungsopfer, so geht man davon aus, brennt sich die Tat ein. Dabei sind die meisten damit beschäftigt zu überleben, sich nicht die Unterhosenfarbe zu merken. Ein weiteres Problem ist, wenn man vor der Anzeigenerstattung Rechtsrat eingeholt hat, denn Anwältinnen schulen Opfer. Wir haben auch nichts Besseres zu tun, als Unschuldige ins Gefängnis zu bringen. Oder weil sie schon einmal angezeigt hat. Und auch damals hat man ihr nicht geglaubt. Auch damals wurde das Verfahren eingestellt. Dann kann man ihr später auch nicht mehr glauben. Vergewaltigungsmythen nennen wir das. Vergewaltigungsmythen, falsche Vorannahmen, die zu falschen Entscheidungen führen. Und selbst wenn man der Frau glaubt, was wird denn dann oft gesagt? Ist der Tatbestand dann einfach erfüllt? In der Regel nicht, denn er habe es einfach nicht erkennen können. Wie soll der Täter auch wissen, dass das Erstarren der Person Abwehr ist? Dass das Nein ein Nein und nicht ein Zieren ist? Dass die Tränen nicht Freudentränen waren? Dass das ja alles nur aus Angst erfolgte? Angst wovor? Dem Umstand, dass noch 4 andere Personen in dem Keller waren? Niemand hat gedroht. Niemand hätte Gewalt ausgeübt. Tränen, naja, war ja auch dunkel. Die hat er nicht gesehen. Und das Nein, naja, das Nein, das könne schon sein, aber so oft hat das Nein ja dann doch zu Sex geführt. Das könne er nun diesmal wirklich nicht wissen. Und wenn sie denn diese Behandlung des Physiotherapeuten wirklich nicht gewollt habe, dann hätte sie doch einfach aufstehen können. Es war eine Praxis, das Wartezimmer war voll, die Kollegin im Nebenzimmer. Nein, er durfte davon ausgehen, dass seine zu Recht als ungewöhnlich beschriebene Behandlungsmethode für sie doch in Ordnung war. Er habe schon wirklich vielen anderen damit geholfen. Was also tun? Wir brauchen viel besser ausgestattete Ermittlungsbehörden. In Berlin dauert es Monate bis zur Erstvernehmung, oft 1 Jahr bis zur abschließenden Entscheidung der Staatsanwaltschaft, 2 Jahre bis zur ersten Verhandlung. In Brandenburg habe ich neulich eine Vergewaltigung durch einen Fremdtäter 5 Jahre nach der Tat verhandelt. In Berlin gerade eine Berufungsverhandlung gehabt, nach einer Vergewaltigung in der Ehe, 6 Jahre nach Anzeige. So werden die Aussagen selbstverständlich immer und immer schlechter. Wir brauchen Videovernehmungen regelhaft, schon im Ermittlungsverfahren und später auch. Sie müssen sich einmal vorstellen, und ich lade Sie herzlich ein, einmal in einen Gerichtssaal zu gehen, wie es ist, als Opfer auszusagen. Wie man da sitzt im Gerichtssaal, wie man da das Zischen und Lachen der Angeklagten oder ihrer Verteidiger und Verteidigerinnen miterlebt, wie man kritisch befragt wird, wie man mitten ins Trauma hinein immer und immer und immer wieder aussagen soll. Natürlich müssen Zeuginnen aussagen, aber man muss doch eine Situation schaffen, die erträglich ist. Wir brauchen bessere Aus- und Fortbildung. Wir brauchen die Möglichkeit, Vergewaltigungsmythen zu erkennen, Täterstrategien zu verstehen. Aber reicht das? Reicht es? Oder brauchen wir vielleicht nicht ein ganz anderes Rechtssystem? Ist denn mit Strafen überhaupt den Opfern geholfen? Ich frage oft meine Mandantinnen, was sie sich wünschen. Und in der Regel sagen sie Folgendes: Die Anerkennung des Unrechts, des ihnen widerfahrenen Unrechts. Sie brauchen Schutz. Viele brauchen Entschädigung und die Sicherheit, dass er es nicht wieder macht. Bekommen sie das durch eine strafrechtliche Verurteilung? Eigentlich nicht. Können wir etwas anderes tun? Ich glaube, wir müssen unsere Gesellschaft verändern. Wir müssen darüber nachdenken, ob Strafrecht diese wichtigen Fragen überhaupt lösen kann. Wir hatten MeToo, da hat sich viel bewegt. Da haben viele Menschen darüber nachgedacht, dass es sexualisierte Gewalt in allen Lebensbereichen gibt. Aber wir haben einen riesigen Backlash, der nun behauptet, dass viele Frauen die Unwahrheit sagen würden. Eigentlich erleben wir jeden Monat einen neuen Skandal, sei es in der Kunst, in der Musik, in der Schauspielerei, wo auch immer. Aber verändern tut sich nicht wirklich etwas. Ich glaube, wir müssen uns fragen, in welcher Gesellschaft wir leben wollen. Ob wir sexualisierte Gewalt als alltäglich annehmen wollen, ob wir sie normalisieren. Und ich finde, wir sollten es nicht. Wir sollten für ein gesellschaftliches Klima sorgen, in dem sexualisierte Gewalt nicht geduldet wird. Dankeschön.
Thank you.